Ja, der heutige Abend wurde im Programm angekündigt als was?
Narrativ,
Das unentbehrliche
das
Narrativ.
Narrativ.
Gell? Das
Ja.
ist schön. Da gibt es einiges zu erklären, warum das unentbehrlich ist und warum was ein Narrativ ist. Fangen wir einfach mal mit einem Sutton-Zitat an.
Hast du gedrückt?
Ja, ich habe gedrückt. Drück danach nochmal. Der unerfahrene Weltling erkennt nicht, was eine Ansicht ist. Er kennt nicht die Entstehung der Ansicht, er kennt nicht die Überwindung der Ansicht, er kennt nicht den Weg, der zur Überwindung der Ansicht führt. Daher nimmt in ihm jene Ansicht zu und er wird nicht befreit von Geburt, Alter und Tod, von Sorge, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. Wird nicht befreit vom Leiden, so sage ich. Der erfahrene edle Jünger aber erkennt, was eine Ansicht ist, erkennt die Entstehung der Ansicht, erkennt die Aufhebung der Ansicht und erkennt den Weg, der zur Aufhebung der Ansicht führt. Daher gelangt jene Ansicht in ihm zum Schwinden und er wird befreit von Geburt, Alter und Tod, von Sorge, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. Wird befreit vom Leiden, so sage ich. Tja, jetzt ist die Frage, gell? Sind wir das eine oder sind wir das andere? Sollten wir vielleicht mal überlegen, welche Ansicht es sich da handelt, was rechte Ansicht ist und inwieweit wir Anstrengungen unternehmen, um falsche Ansicht zu überwinden und richtige Ansicht zu erlangen. Denn in M117 wird es als rechte Anstrengung definiert. So, damit sitzen wir erst einmal eine halbe Stunde. Ansicht ist etwas, das gern so als selbstverständlich hingenommen wird. Habe ich schon, kenne ich schon, weiß ich schon. Schließlich habe ich die vier edlen Wahrheiten schon mal gehört. Vielleicht kann ich es sogar auswendig. Habe ich rechte Ansicht, weißt du. Aber wenn man das dann so liest, dass der unerfahrene Weltling nicht weiß, was eine Ansicht ist, eine Ansicht nicht erkennt, er weiß nicht, wo es herkommt, geschweige denn, wie man sie wieder los wird. Und wenn man liest, dass man sich da richtig anstrengen muss, um die Ansicht, die rechte Ansicht zu erwerben, dann ist es dann doch vielleicht nicht so einfach. Also nicht, wenn ich höre die vier edlen Wahrheiten und dann so, bing, rechte Ansicht, it's magic. So scheint es dann doch nicht zu sein. Ganz abgesehen davon, dass Ditti natürlich viel mehr bedeutet als Ansicht, wird gängig als Ansicht übersetzt, ist aber letztlich ein sehr umfassender Begriff, der in den Sutten verwendet wird. Also das heißt Meinung, Überzeugung, Dogma, Theorie, Hypothese, Spekulation. Für alle diese Dinge wird der Begriff Ditti verwandt. Und Ditti beruht nun wiederum auf Narrativen, oder Ditti ist die Spitze des Eisbergs von Narrativen, von Geschichten. Als Beispiel vielleicht 9-11. Da hört man die Geschichte, die offizielle Geschichte. Der böse Osama bin hat die Flugzeuge in die Türme geschickt und dann, deswegen sind sie dann zusammengebrochen. Man hört die inoffizielle Geschichte, das war gezielte Sprengung und wer weiß der Teufel, wer da dahinter steckt. Und dann ist das zusammengefallen und die Amis haben einen Grund gehabt, um Krieg zu führen. Tja, Jetzt kann ich diese Meinung haben oder diese Meinung. Beide Meinungen beruhen auf unterschiedlichen Geschichten. Ich weiß weder das eine noch das andere. Und dann je nachdem, was mir besser in den Kram passt, was mir überzeugender vorkommt, diese Geschichte glaube ich dann, übernehme ich und habe eine Meinung dazu. Hab Ditti. Nun hat das natürlich weder die eine Geschichte noch die andere Geschichte und noch das Ditti, das daraus erwächst, irgendwas mit rechter Ansicht zu tun, aber einfach mal zu sehen, was da für ein Komplex dahinter steckt, hinter einer Meinung. Die Geschichten, die erzählen wir uns selbst, die erzählen wir anderen oder andere erzählen die für uns. Das ist jetzt wurscht, ob es sich dabei um mündliche Überlieferungen handelt oder Filme oder Bücher oder Werbung oder Propaganda. Es ist egal. Die Geschichten, die wir in uns aufnehmen, auf denen unsere Meinungen basieren, sind der Schleier oder der Filter, durch den wir die Welt sehen. Wir bauen unsere ganze Erfahrungswelt aus ihnen zusammen. Und deshalb wäre es halt wichtig zu wissen, wo kommen sie her, wie entstehen sie, inwieweit sind sie heilstauglich, sind sie nicht heilstauglich, inwieweit können wir sie überwinden. Ohne Geschichten, ohne Meinungen kommen wir nicht aus. Also es ist unabdingbar, weil wir müssen irgendwie die Welt leicht begreiflich machen und dazu dienen eben Meinungen, um Dinge relativ schnell einsortieren zu können. Die persönliche Geschichte bezieht sich auf die persönliche und kulturelle Identität, die wir uns erzählen, und auf das Herstellen und die Konstruktion von Erinnerungen. Unsere Erinnerungen sind auch hauptsächlich nur Geschichten. Mit Wahrheit und so weiter hat das alles relativ wenig zu tun. Und man kann sogar so weit gehen, dass diese persönlichen Geschichten letztendlich die grundlegende Natur des Selbst sind. Das macht sie jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an. Ich neige ja zur Übertreibung, aber was sagt der Weltling? Ich bin die Körperlichkeit, mein ist die Körperlichkeit. Er ist besessen von diesen Gedanken. Das ist die Geschichte, die in uns ständig abläuft, die wir uns immer erzählen. Wäre dem nicht so, wären wir schon längst in einem anderen Bereich. Es ist da, ihr Mönche, ein unerfahrener Weltmensch, der betrachtet die Körperlichkeit als das Selbst. Solche Betrachtung aber ist nur eine geistige Zusammenbrauung. Also diese Betrachtung, diese Reflexion, dieses Geschichtenerzählen ist ein geistiges Zusammenbrauen, die unsere Identität aufrechterhält. Ein amerikanischer Buddhist hat gesagt, die Geschichte der Identität, die die Menschen über sich selbst erzählen und die über sie erzählt wird, bestimmt das, was eine Person für möglich hält. Kammer ist nicht etwas, das ein Selbst hat, sondern das Werden dieses Selbst, wenn wir unsere Rollen in den für wahr gehaltenen Geschichten spielen. Die Rollen werden Gewohnheit, geistige Tendenzen verfestigen sich und wir fesseln uns selbst ohne Seil. Deswegen heißt es auch in M2, bin ich nicht, was bin ich, wie bin ich, wo kam dieses Wesen her, wo wird es hingehen, Diese Geschichten sind unheilsame Reflexionen, die den Sinnlichkeitstrieb stärken, den Werdenstrieb stärken und den Unwissenheitstrieb stärken. Das schafft natürlich Probleme. Aber Probleme können wiederum nur bestehen und überleben, wenn sie von bestimmten Ideen, Prinzipien und Grundüberzeugungen getragen werden. Also auch hier steht wieder Geschichte hinter jedem Problem. Wenn ich die Geschichte ändere, mag das Problem gar nicht mehr bestehen. Das sind die Geschichten, die ich über mich selber erzähle. Der innere Dialog, der stattfindet, mehr oder weniger bewusst. Und dann gibt es die Geschichten, die ich von anderen übernommen habe, von außen, die unsere allgemeine Weltsicht, die Deutung der Welt, die Rolle des Einzelnen darin, die Sicht auf die Gesellschaft und Sinn des Lebens. All das beruht auf den Geschichten, die wir erzählt bekommen haben, die unsere Werte und Überzeugungen ausdrücken. Die meisten davon haben wir schon mit der Muttermilch sozusagen aufgesogen, und der Albert Einstein hat gesagt oder soll gesagt haben, der gesunde Menschenverstand ist eine Ansammlung von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat. Diese ganze Geschichtssammlung, die unser Weltbild prägt, mit der unser Weltbild unterfüttert ist, die muss natürlich nicht unbedingt hilfreich sein und ist meistens sogar sehr änderungsbedürftig. Kommt halt jetzt immer dran auf die Kultur an, welche Probleme da mit sich gebracht werden. Bei uns heutzutage ist die Geschichte, man muss jung, schön, gesund, schlank sein. Im alten Indien war es eher so, dass wenn jemand ein bisschen gewappert war, also ein bisschen fester beinand oder einen Bauch gehabt hat oder dicker war, dann galt er als Vorbild, dem man nacheifern musste. Auch bei Rubens und so, auf den Gemälden und so weiter. Also je nach Kultur hat man da andere Wertvorstellungen und andere Probleme. Also damals in Indien spielte jetzt Bulimie keine Rolle. Während heutzutage scheint es ja ein relativ gängiges Problem zu sein. Nur weil eine bestimmte Geschichte erzählt wird. Ob jetzt aber eine Glaubensänderung stattfindet, ob man jetzt plötzlich auf eine andere Geschichte umschwenkt, das hängt jetzt nicht nur davon ab, inwieweit eine Geschichte wahr ist, oder was für Beweise das es für sie gibt, sondern auch von der Quelle der Geschichte, der Glaubwürdigkeit der Quelle, meinen eigenen Neigungen und Vorlieben, passte in meine oder zu meiner Identitätsgeschichte dazu oder passt sie nicht dazu, und natürlich dem Druck des Umfelds, in dem ich mich bewege. Weil man fällt nicht gerne aus dem Rahmen. Und wenn alle eine Meinung vertreten, dann bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich auch diese Meinung vertrete. Also will ich mich da ungern absondern. Weil das könnte ja Folgen haben. Das muss alles nicht bewusst ablaufen, aber es läuft ab. Das Das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Dieser Mechanismus sei ein gefundenes Fressen für Werbung und für Propaganda. Man wiederholt einfach wieder und ruft bestimmte Assoziationen hervor. Am besten mit Sex, Liebe, bringt Bilder in die Köpfe der Menschen und ruft Emotionen hervor, um Überzeugungen zu bilden oder zu verändern. Es ist nicht überraschend, wenn man diese Mechanismen kennt, dass ein großer Teil der Hollywood-Produktionen vom amerikanischen Militär finanziert wird. Insofern sind wir ein bisschen in der Lage, in der die Kalamas auch waren, dass uns ständig irgendwelche Geschichten angeboten werden und wir so ein bisschen, ja, wer hat denn jetzt recht? Wenn man, das Beste ist ja heutzutage mit den Fake News, da faked einer den anderen. Und unser einer steht dann da und ja, hat entweder die Wahl, mit Mainstream mitzulaufen und einfach das zu vertreten, was alle anderen vertreten. Putin ist böse und die USA ist die größte Nation der Welt. Oder man sucht sich andere Informationen, im Internet gibt es ja genügend. Das sind aber dann bestimmt Fake News natürlich aus der Sicht des Mainstreams. Da schaut es dann wieder anders aus und ja, beides nur Geschichten. Was soll ich mir jetzt da für eine Meinung dazu bilden? Soll ich mir dazu überhaupt eine Meinung bilden? Es ist wichtig, zu allem eine Meinung zu haben. Insofern, wie bei den Kalamas, wo ständig irgendwelche Prediger durchkamen, die diese und jene Narrative verbreiteten, manchmal ganz materialistische, manchmal völlig abstruse, manchmal auch der Wahrheit näher kommende, ist es letztendlich so, ich muss selber erkennen, wozu taugt eine Geschichte, wozu taugt eine Meinung, wo kommt sie her, wo führt sie hin. Das Problem ist es, dass manche Narrative dann tatsächlich religiöse Züge annehmen und wer da nicht mitmacht, der wird ausgegrenzt. Also sei es jetzt irgendwelche religiösen Vorstellungen, denen man nicht widersprechen darf, sei es von muslimischen Fundamentalisten oder im Mittelalter das Christentum oder sei es jetzt das neoliberale Gedankengut, dass der Markt alles richtet. Sage ich was dagegen, gibt es eins auf den Deckel. Das ist eigentlich völlig klar. Und dadurch kann das schwierig werden, eben auch meine Meinungen, meine Geschichten zu ändern. Ich war ja schon bemerkt. Muss man halt auch immer hinschauen, was passiert da gerade. Ja? Wird hier eine Meinung, eine Ansicht zum Dogma erhoben und will ich da wirklich damit einhergehen? Warum ist es so wichtig? Weil wir aufgrund dieser Geschichten, dieser Meinungen unsere Entscheidungen treffen. Aufgrund dieser Geschichten und Meinungen handeln wir, wie wir handeln. Das heißt, wir erzeugen Karma. Das heißt, wir müssen wirklich aufpassen, weil mit der falschen Geschichte, mit der falschen Meinung, kann das ziemlich schief ausgehen. Und dabei ist es wurscht, ob Ditti jetzt eine Überzeugung ist oder ob man, wie der Buddha sagt, einer Ansicht bloß aufgrund der Tradition wegen nachfolgt. Weil es halt alle so machen. Das war schon immer so und das wird nie anders werden und das machen alle so und deswegen mache ich das auch und glaube ich das auch und das ist einfach richtig, wenn es alle so machen. Millionen Fliegen können sich nicht irren. Der Thanissaro Bhikkhu beschreibt es auch ganz schön. Er sagt, eine Ansicht kann ganz offensichtlich schädlich sein, aber wenn man sich durch diese Ansicht einen Vorteil erhofft, wird man sich ihr zuneigen. Die Erwartung des Vorteils stützt sich wiederum auf eine Ansicht, explizit oder implizit, wie Ursache und Wirkung funktionieren. Man glaubt, dass auf eine bestimmte Weise anzuhaften ein bestimmtes Glück hervorrufen wird und man zieht innerhalb dieses Bezugssystems Schlüsse, welche Anstrengungen zu einem Glück führen, das diese Anstrengungen rechtfertigt. Auf diese Weise beginnt jede Form des Anhaftens mit einem Akt des Anhaftens an Ansichten. Und die tatsächliche Aussicht auf Glück, das durch einen Akt des Anhaftens zu gewinnen ist, wird von der Richtigkeit der Ansicht bestimmt, auf der er beruht. In der Praxis bedeutet das, dass der direkte Weg, jemand zum Loslassen eines bestimmten Typs von Anhaften zu bewegen, der ist, ihre oder seine Ansicht zu ändern, besonders hinsichtlich Ursache und Wirkung. Deshalb sagte der Buddha, dass die zentrale Einsicht seines Erwachens ein Prinzip von Ursache und Wirkung beinhalte. Und deshalb waren seine Belehrungen auf die verschiedenen Möglichkeiten ausgerichtet, Menschen dazu zu bewegen, ihre Ansichten zu ändern und seine Sicht von Ursache und Wirkung zu übernehmen. Ja, so ist das. Jetzt haben wir natürlich das Glück, dass wir die beste Geschichte vom besten Geschichtenerzähler gehört haben. Weil diese Geschichte ist wohl verkündet, sie ist offen schaubar, zeitlos, zum Sehen einladend, weiterführend, dem Verständigen jeden im sich verwirklichen. Verwirklichbar. Und so beginnt das Dhamma-Narrativ mit einer Reihe von Glaubenssätzen. Glauben im Sinne einer Haltung, die mittels Vertrauen und Akzeptanz auf die Wahrscheinlichkeit ausgerichtet ist, dass etwas wahr ist und die den Zweck hat, die Handlungen von uns zu lenken. Diese Glaubenssätze müssen in unserem Geist erstmal vorhanden sein und da einen festen Platz bekommen, bevor wir auch noch hoffen können, dass der Dharma in uns wachsen kann. Gut, so viel zum Thema Narrativ und Geschichten. Jetzt fangen wir mal von der anderen Seite an. Was ist das unheilsame Narrativ? Ganz grundlegend. Es gibt keine Gaben, nichts Dargebrachtes oder Geopfertes, keine Frucht oder Ergebnis guter und schlechter Taten, nicht diese Welt, nicht die andere Welt, keine Mutter, keinen Vater, keine spontan geborenen Wesen, keine guten und tugendhaften Mönche und Brahmanen auf der Welt, die diese Welt und die andere Welt durch Verwirklichung mit höherer Geisteskraft erfahren haben und erläutern. Also, das ist das unheilsame Narrativ. Was ist das Problem damit? Kann ja jeder glauben, was er will. Das Problem mit diesem Narrativ ist zum einen, dass es eines der drei unheilsamen geistigen Wirkensfährten ist. Weil es eines dieser drei unheilsamen geistigen Wirkensfährten ist, führt es zunehmend zu körperlichen, sprachlichen und geistigen Fehlverhalten. Weil es zunehmend zu körperlichen, sprachlichen und geistigen Fehlverhalten führt, führt es nach dem Tod in Umstände, die von Entbehrungen geprägt sind, an einen unglücklichen Bestimmungsort, in Verderbnis, sogar in die Hölle. Und es gibt keinen Grund, aufgrund dieser Ansicht einen heilsamen Wandel zu führen. Deshalb wird es bezeichnet als die Ansicht unrechtschaffener Menschen. Und es wird bezeichnet als Versagen der Erkenntnis. Dieses Narrativ taugt also nichts. Das müssen wir ändern, das muss ausgetauscht werden. Offensichtlich war es jetzt nicht gerade selten zur Zeit des Buddha, und wenn wir genau hinschauen, ist es in der heutigen Zeit auch nicht gerade selten. Dazu wird es zu oft wiederholt, als dass das mal bloß von ein paar verirrten Schäfchen die Ansicht gewesen wäre. Also, was ist das Narrativ des Buddha? Natürlich das Gegenteil davon. Es gibt Gaben, Dargebrachtes und Geopfertes. So fängt es an. Jetzt ist die Frage, warum ist es ein taugliches Narrativ? Warum ist es eine Geschichte, die wir uns erzählen sollten, die wir verinnerlichen sollten, auf die wir unsere Ansichten aufbauen sollten? Irgendjemand eine Idee, bitte?
Na, weil es zum Loslassen führt. Wenn ich daran glaube oder mir die Geschichte erzähle, was Gaben, was Gutes sind, das, was dargebracht ist, was geopfert ist, gibt, dann bezieht es erstens mal den anderen mit ein, dem ich was geben kann, und lässt gleichzeitig das Ego oder dieses Mein, mir, mich weniger werden, weil ich davon ja was weggebe.
Das Herz öffnet sich, Geist weitet sich. Vertrauen wird weiterentwickelt.
Wobei ich die Formulierung schon interessant finde, weil das ist ja sehr neutral dargestellt. Es gibt Gaben, es gibt Geopfertes. Punkt. Ist es nicht, ist es super, Gaben zu geben oder dargebracht oder irgendwie so, sondern ist es ohne Wertung eigentlich dargestellt?
So ist es. Interessanterweise, also im Pali steht nur Ati Dinam, Ati Itam, Ati Hutam. Es gibt. Der Vikusachatu übersetzt es dann zum Beispiel: There is meaning in giving. Oder der Paul Davis sagt: Schenken, Almosen geben, Spenden ist ein heilsames Tun. Steht da aber nicht. Es ist wirklich ganz neutral, ohne Wertung. Das ist einfach eine Gesetzmäßigkeit. Das muss ich jetzt nicht glauben, dass das so ist. dass das heilsam ist, sondern das muss sich ausprobieren, letztendlich.
Das Gegenstück ist halt auch interessant. Wenn einer sagt, es gibt keine Gaben, und die andere sagt, es gibt Gaben.
Ja.
Und ich meine, es ist ja offensichtlich, dass ich irgendwas geben kann. Also ich meine, das leugnet ja niemand, das ist absurd.
Ja.
Was ist dann damit eigentlich gemeint, wenn ich sage, es gibt keine Gaben und der andere sagt, es gibt Gaben? Also muss ja zwangsläufig bei diesen beiden Gegensätzen irgendeine Bedeutung hinter der Gabe sein. Weil der reine Vorgang, irgendetwas irgendjemand zu geben, den stellt ja kein Mensch in Frage.
So ist es.
Sondern Gabe oder Opfer, ich meine, das ist halt einfach der Begriff Opfer, dass es halt irgendeine Bedeutung hat, die über den rein mechanischen Vorgang hinausgeht.
Ganz genau.
Und mehr steht nicht, aber dass es so ist.
Ja, was die anderen bestreiten.
Genau.
Letztendlich.
Ja. Also ohne, dass man dann erstmal sagt, welche Bedeutung und welche Folgen.
Genau.
Nur, dass einfach der geistige Aspekt dahinter auf jeden Fall eine Durchschlagskraft hat, in welche Richtung auch immer.
So ist es. Es gibt ja natürlich viel dazu zu sagen. Braucht es bloß in das Parami-Buch schauen oder in das Anusati-Buch. Da steht viel genug drin. Kurzes Zitat: Der Geber ist vielen Menschen lieb und angenehm. Mit ihm suchen gute, edle Menschen Umgang. Es verbreitet sich über ihn ein guter Ruf. Zu welcher Versammlung er auch immer sich hinbegibt, da tritt er voll Sicherheit auf, frei von Befangen. Er gelangt nach dem Tod auf glückliche Daseinsfährte in himmlische Welt. Also wenn dann praktisch jemand gefragt hat, was soll denn das dann? Das gibt es ja freilich, aber hat das auch irgendeinen Effekt? Dann hat der Buddha dann schon ganz dezidiert darauf antworten können. Die geistige Haltung ist eben wichtig, sagt der Paul Deves. Loslassen, am Loslassen Freude haben an der Zufriedenheit, am Nichtbedürfen, das ist der Blick auf sich selbst. Den Mitwesen geben, ihnen Freude machen, ihnen zu einer besseren Situation zu verhelfen, das ist der Blick auf den anderen. Beides zusammen ergänzt sich und hilft, die hellere Gesinnung und rechte Verhaltensweise zu gewinnen. Ist mir da noch was Nettes bezüglich der rechten Verhaltensweise untergekommen, und zwar was die Burmesen da sagen. Die Burmesen sagen, das Verdienst der Speisung von 100 Hunden entspricht dem Verdienst der Speisung von einem Menschen. Das Verdienst der Speisung von 100 Laien entspricht dem Verdienst der Speisung eines Novizen. Das Verdienst der Speisung von 100 Novizen entspricht dem Verdienst der Speisung eines gewöhnlichen Mönches und so weiter. Also,
es gibt einen Wechselkurs.
Genau, das ist ganz gut. Und, abgesehen von dieser Anekdote haben sie aber auch eine relativ praktische Ansicht dazu. Es gibt vier Arten des Gebens: weniger als man vermag, gleich viel, wie man vermag, mehr als man vermag und Aufopferung. Also Aufopferung vom ganzen Besitz, von den Kindern, der Gattin oder eines Körperteils. Die zweite Art, so viel wie man vermag, gilt im Allgemeinen als die angemessene. Dabei definiert man das so viel, wie man vermag, in Übereinstimmung mit der Tradition. Ein Viertel seines Einkommens sollte man für Schenkungen ausgeben, die Hälfte für den Lebensunterhalt und ein Viertel sollte man beiseite legen. Das ist eine recht sinnvolle Geschichte. Nun ist es natürlich auch so, wie wir schon bei dem Zitat von Buddha gesehen haben, das hat auch eine gesellschaftliche Komponente. Deswegen gibt es diese Vorstellung des Almosengebens auch in allen großen Religionen. Gesellschaft ist nicht auf Dauer tragfähig, wenn zu große soziale Ungleichheit herrscht. Und deshalb muss einfach immer was abgegeben werden, um den sozialen Frieden gewährleisten zu können. Sozialer Unfriede ist natürlich auch wieder eine Form des Leidens, und es geht ja darum, das Leiden zu verringern oder zu beenden. Also insofern ist das ein ganz wichtiger Aspekt, aber ein wichtiger sozialer Aspekt des Geben. Gilt also nicht jetzt nur auf dieser Verdienstebene, ich gebe und dann komme ich ins Himmelreich, sondern das hat ganz praktische Auswirkungen eben. Das nächste ist, es gibt Frucht und Ergebnis guter und schlechter Taten. Warum ist jetzt das wichtig?
Kann ja machen, was ich will. Weil wenn alles dasselbe ist, dann ist es egal, ob ich einem einen aufhau oder sonst was mache. Lirk oder klau oder ist egal, wichtig ist nicht, komm durch und alles andere ist egal so quasi. Darum ist es wichtig.
Sonst noch eine Idee? Nicht?
Dass wir das, wenn wir da mit den Sequenzen haben, heißt, wir, der Hans auch gedacht hat, dass man aufpasst, was hier ein Kameramann für sich selbst macht. Sonst weiß ich nicht. Dass man verantwortungsvoll ist bei jeder Gedanke, Tat, Wort.
Ja.
Das führt auch zu mehr Harmonie in der Gesellschaft oder zwischen Menschen.
Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Genau, das war jetzt auch mein Gedanken dazu. Oder wenn man sich vorstellt, in der altindischen Feudalherrschaft, wo es ja doch recht hart und brutal zugegangen ist, wenn man da nicht irgendwie ein Gefühl von ausgleichender Gerechtigkeit hätte, dann mag es durchaus zu großem geistigen Leid führen. Also wenn man jetzt sagt, okay, das Karma hat was mit Eigenverantwortung zu tun. Ich bin damit mit einbezogen, nicht nur also hinsichtlich der Konsequenzen, sondern auch meines jetzigen Erlebens. Ich bin da dafür verantwortlich, wie ich die Dinge auffasse, wie ich die Dinge erlebe, was mir geschieht. Und insofern sind eben auch so soziale Ungerechtigkeiten oder schlimme Dinge, die mir geschehen, leichter zu ertragen. Und ich habe einen gewissen, gibt auch meinen Handlungen einen gewissen Sinn, warum ich so und so handeln sollte. Also das hat schon auch mit Eigenverantwortung, mit Sinngebung, mit Ertragen können von schwierigen Situationen zu tun. Und mit dem sozialen Frieden eben dadurch auch. Das Bekannteste dazu ist ja, warum man bei sich erwägen sollte, Eigner und Erbe meiner Taten bin ich, meinen Taten entsprossen, mit ihnen verknüpft, habe sie zur Zuflucht und die guten und bösen Taten, die ich tue, werde ich zum Erbe haben. Warum tue ich das? Warum reflektiere ich da häufig drüber? Weil mir dann der schlechte Wandel gänzlich schwindet oder abgeschwächt wird. Und wenn ich dann noch die anderen mit einbeziehe und sage, ich bin ja nicht der Einzige, der Eigner und Erbe seiner Taten ist, sondern wo immer es Wesen gibt, die da kommen, gehen, sterben und geboren werden, alle diese Wesen sind Eigner und Erben ihrer Taten, dann erschließt sich mir der Pfad. Wenn ich also die innerliche und äußerliche Komponente mit einbeziehe und häufig übers Karma reflektiere, erschließt sich mir der Pfad und letztendlich lösen sich mir die Fesseln und die Neigungen schwinden. Der Paul Debes sagt, dabei geht es um vorausschauendes statt um triebgesteuertes Handeln. Es ist sinnvoll, die eigenen Triebe zu zügeln, die in den Bereich des Nächsten eingreifen könnten, eben aus Mangel an Tugend. Je mehr ich die habsüchtig egoistischen Triebe, die immer mehr haben wollen und uferlos sind, kontrolliere und erziehe, umso weniger stehe ich in Gefahr, die sittlichen, ethischen Maßstäbe zu verletzen. So gewinne ich ein gutes soziales Gewissen und werde frei von Vorwürfen und Schuldgefühlen wegen Versäumnissen. Darin beschlossen ist das Wissen um das Gesetz von Saat und Ernte. Wo ich tugendhaft sähe, ernte ich Frieden und Harmonie, innen und außen. Dabei weiß ich, dass alles, was an Widrigen an mich herantritt, durch frühere Untugend in die Welt gesetzt ist, sodass alle Vorwürfe gegen andere ihre Grundlage verlieren. Also wenn dieser Glaube an eine moralische Weltordnung vorhanden ist, dann lohnt es sich einfach gut, gerecht, nett, freundlich zu sein. Das ist jetzt bei uns eher anders. Da scheint es so zu sein, als würde es sich lohnen, böse und gemein zu sein. Das ist anscheinend der gängige Konsensus, der mit dem neoliberalen Narrativ einhergeht. Die guten, ehrlichen, rücksichtsvollen, das sind dann immer die Dummen, die haben das Nachsehen. Die Welt ist schlecht und ungerecht, denn dir geht's gut und mir geht's schlecht. Wäre die Welt gerechter, ging's mir besser und dir schlechter. Dabei muss man jetzt natürlich sagen, dass dieses Narrativ, also erst zwei Teile davon, die wir jetzt besprochen haben und die noch kommen, sind jetzt nicht als Dogma gemeint, sondern sie sind Arbeitshypothesen. Sie sind Geschichten, an denen ich mich orientieren kann, Meinungen, Ansichten, die mir den Weg weisen, in welche Richtung ich gehen will, und dann muss ich ausprobieren, wie das funktioniert. So heißt es auch in der Kalama Sutta: Gibt es eine andere Welt und gibt es eine Frucht, ein Ergebnis guter und schlechter Taten, so ist es möglich, dass ich beim Zerfall des Körpers nach dem Tode auf glücklicher Daseinsfährte erscheine in himmlischer Welt. Dieses ersten Trostes ist der gewiss. Gibt es aber keine andere Welt und keine Frucht, kein Ergebnis guter und schlechter Taten, so lebe ich eben in dieser Welt ein leidloses, glückliches Leben. frei von Hass und Übel wollen. Dieses zweiten Trostes ist der gewiss. Der nächste Abschnitt ist: Es gibt diese Welt und die andere Welt. Das ist nun etwas, was viele verneinen mögen. Dann bekommen sie aber ein Problem mit Kammer. Weil so richtig funktioniert das nicht in nur einem Leben. Insofern muss das Teil meiner Hypothese sein, dass es eine andere Welt gibt, dass es danach weitergeht. Sonst habe ich meine Geschichte ist dann nicht kohärent. Es ist in sich widersprüchlich und das führt zu Konflikten in mir selber, wenn meine Geschichte an sich nicht aus einem Guss ist. Führt es letztlich dazu, dass ich zu zweifeln anfange, zu grübeln anfange, dass ich mir selber Probleme mache dadurch. Also es ist der innere Zusammenhang, die innere Kohärenz der Geschichte ist von großer Bedeutung. Da hat es dann eben Herrschaften gegeben zur Zeit des Buddhas, die das volle Gegenteil vertreten haben. Die Lehre derjenigen, die von der Existenz von Gut und Böse und dem Jenseits und so weiter handelt, ist leer, falsch, jammervoll. Toren und Weise werden, wenn der Körper zerfällt, abgeschnitten und vernichtet. Nach dem Tode wird nichts mehr sein. Mhm. Gängig heutzutage. Das Problem dabei ist, dass sich der Weise dann dazu denkt, wenn diese Worte wahr sind, dann habe ich nach dieser Lehre meine Pflicht erfüllt, indem ich sie nicht erfülle. Dann habe ich hier das heilige Leben geführt, indem ich es nicht führe. Nach dieser Lehre hier sind wir beide genau gleich. Für diesen guten Lehrer ist es überflüssig, nackt herumzulaufen, rasiert zu sein, sich in der Hockstellung abzumühen und sich die Kopfhaare und den Bart auszureißen. Da ich, der ich in einem Haus, das von Kindern bevölkert ist, lebe, der ich Sandelholz aus Kasi benutze, der ich Schmuck, Duftstoffe und Kosmetik benutze und Gold und Silber annehme, geht genau die gleiche Bestimmung ernten werde, den gleichen künftigen Lauf wie dieser Lehrer. Also hier habe ich dann das große Problem, dass sich ein Heilswandel erübrigt. Da brauche ich letztendlich gar nichts machen. Entweder dem einen geht es gut, dem anderen geht es schlecht, ganz egal was ich tue, ist es völlig gleich. Es besteht auch keine Aussicht auf Besserung letztendlich. Wenn dieser Körper stirbt, dann ist es vorbei. Also, Hölle, Himmel und so weiter spielt alles keine Rolle. Ist alles zu vernachlässigen. Und insofern, warum sollte ich mich in irgendeiner Weise bemühen diesbezüglich? Der Nachfolger des Buddha hat jedoch eben den unendlichen Daseinskreislauf im Hinterkopf und aufgrund dessen, sagt der Debes, können sie gar nicht den augenblicklichen Besitz als etwas Beständiges, als etwas Eigenes ansehen, auch nicht als eine verlässliche Quelle des Glücks. In dem Wissen, dass nur ihre innere Art und ihre Taten weiter bestehen, sehen sie in der Wandlung dieser inneren Art und in guten Taten ihren größten Schatz. Heißt es auch im Dhammapada, Den lang entbehrten treueren Mann, der heil aus fernen Landen kommt, begrüßet bei der Wiederkehr all seiner lieben traute Schar. So wahrlich auch empfangen ihn, der Gutes tat, im neuen Sein die guten Taten insgesamt, wie Freunde einen lieben Freund. Also das ist alles sehr eng zusammenhängend, alles aus einem Guss, und insofern haben die säkulären Buddhisten dann auch ein großes Problem, wenn sie das eine oder andere einfach über Bord schmeißen wollen. Das nächste ist dann, es gibt Mutter und Vater. Irgendwas dazu zu meinen?
Mir fallen nur diese Suttenzitate ein, wo die gehen, dass man dies den Eltern niemals vergelten kann, was sie für einen getan haben, so im Regelfall mit diesen Gleichnissen, dass man sie ewig lang auf den Schultern tragen kann und so. Aber es fällt mir halt ein, weil ich die Lehrreden dazu kenne, aber die Aussage an sich jetzt zunächst einmal so könnte man eigentlich auch bloß so sehen, dass es gibt eine Bedeutung der Eltern.
Ja.
Und da drängt sich bei mir dann auch wieder die Geschichte auf, dass du es ja auch von der anderen Seite sehen kannst. Also es ist nicht irgendwelche Leute, die mich mal großgezogen haben und aufgrund dessen muss ich oder soll ich denen dankbar sein, sondern es hat schon einen Grund, warum ich ausgerechnet bei den Eltern erschienen bin und nicht bei irgendjemandem, was er. Also ich, ganz egal, wie die waren oder nicht waren, denen zu zürnen oder so, macht auch wenig Sinn. Das hat schon seinen Grund. Also wenn man die Bedeutung sagt, es gibt Eltern und es hat eine Bedeutung, dann eben nicht auch nur über diese offensichtlichen Sachen, sondern auch noch drüber raus.
Ja.
Wäre mal so eine Vermutung.
Ja, das ist ganz sicher so, dass das ja nicht zufällig geschehen ist. Andererseits muss man natürlich auch sagen, es gibt Mutter und Vater, heißt ja auch, oder ist auch die Beschreibung einer Funktion. Das heißt, Buddha sagt es ja auch zum Beispiel im Singala Sutta oder so, was die Eltern tun für die Kinder und was die Kinder tun für die Eltern. Das heißt, wenn die Eltern ihre Funktion nicht erfüllen, kann man sie nicht als Eltern betrachten. Wenn die Kinder ihre Funktion nicht erfüllen, kann man sie nicht als Kinder betrachten. Jeder hat seine Funktion. Wir sprechen hier vom indischen System, in dem dieses Narrativ stattfindet. Ganz eine wesentliche Geschichte, damit die indische Gesellschaft überhaupt funktionieren kann, ist, dass jeder seine Funktion erfüllt. Und das ist heutzutage auch immer so ein bisschen ein Problem, dass das im Westen nicht so wirklich klar gesehen wird. Dass der Begriff getrennt von Funktion betrachtet wird und dadurch sehr viel Leid entsteht. Also mir ist es immer wieder untergekommen, dass Leute ganz große Probleme mit ihren Eltern zum Beispiel hatten oder mit einem Elternteil hatten, weil sie diese Vorstellung, ja, das ist doch mein Vater oder das ist doch meine Mutter oder so weiter, getrennt von der Funktion gesehen haben. Wenn mich mein Vater missbraucht, dann ist er nicht Vater. Dann erfüllt er seine Funktion nicht. Und diese Vorstellung, ich muss meinen Vater lieben, obwohl der gar kein Vater ist nach seiner Funktion, bringt einen enormen inneren Konflikt hervor. Das ist etwas, was es damals in Indien nicht so gab, sondern es war genau geregelt. Genau gesehen, das ist die Funktion von einem Vater, das von einer Ehefrau, das von einem Sohn, das von einem Lehrer und so weiter. Die Funktion Vater, Mutter ist ganz, von ganz großer Bedeutung natürlich. Steht ganz oben. Mutter, Vater, Lehrer gleichen Gott selbst. So heißt es. Also die Personen, die diese Funktionen erfüllen, die sind Gott gleich. Wenn sie es nicht erfüllen, sind sie das natürlich nicht. Das ist zum einen aufgrund des Sozialzusammenhalts ganz notwendig. Vor allen Dingen, nachdem sich die indische Gesellschaft wegentwickelt hat von diesen nomadisierenden Gruppen. Da wurde dann jeder, die Kinder wurden einfach gemeinschaftlich großgezogen, da gab es diese enge Vater-Mutter-Bindung und so weiter, gab es da gar nicht. Erst wie das dann so mehr so in eine bäuerliche Kultur übergeführt wurde, da war es dann wichtig, dass der Clan eine feste Struktur hat und eine klare Hierarchie hat, damit man sich gegen andere behaupten kann. Also da wurde das dann ganz wichtig, diese Funktion von Mutter und Vater, die ja dann auch primär dafür da waren, um die Kinder großzuziehen, ihnen was beizubringen, eben zusammen dann mit dem Guru, mit dem Lehrer. Das ist praktisch das, der Kern einer jeden zivilisierten Gesellschaft ist Mutter, Vater, ist oder besteht darin, dass diese Funktionen erfüllt werden. Inwieweit es heutzutage überhaupt noch möglich ist, wenn jetzt zum Beispiel beide zum Arbeiten müssen, 8 Stunden, und das Kind dann in der Kita landet, das ist jetzt die Frage. Also was ist das, was Gutes für die Gesellschaft, ist das was Schlechtes für die Gesellschaft? Das zum einen. Zum anderen, wie du sagst, es ist nicht zufällig, dass ich da und da gelandet bin, bei diesen oder jenen Eltern. Und zum dritten ist es natürlich so, dass jeder schon mal meine Mutter war, mein Vater war, mein Bruder war, meine Schwester war. Also auch wieder der Zusammenhang zu dieser Welt, zu jener Welt, zum unendlichen Daseinskreislauf. Also man sieht schon, dass es sind vielfältige Aspekte, die in diesen einfachen Worten drinstecken und die Teil meiner Geschichte werden müssen. Ich kann nicht einfach sagen, ja, Mutter, Vater. Ja. Sondern ich muss schon überlegen, was bedeutet das? Was hat das für Auswirkungen? Welche Rolle spielt das im Gesamtzusammenhang? Nur so bin ich in der Lage, mir wirklich richtige Ansicht zu erarbeiten. Ja?
Das Wichtigste ist, dass Sie sich keinen ansaufen. Das ist das Allerschlimmste, wenn Sie Ihr Hirn nicht beieinander haben.
Jawohl. Was auch noch eine Rolle spielt, ist auch in dem Zusammenhang moderner Gesellschaft, ist es, bei uns wird der Individualismus sehr hoch gehalten. Während der im alten Indien kaum vorhanden war. Also es war immer ein Wir. die Familie, die Verwandtschaft. Es war die Inder haben ein viel stärkeres Wir-Gefühl als wir. Warum ist es so? Weil natürlich hier immer uns die Geschichte der einzigartigen Persönlichkeit, die wir sind, verkauft wird. Und wenn wir es noch nicht sind, dann wären wir es aber bestimmt, wenn wir diese Jeans tragen und jenes Bier trinken. Also ist auch das wieder einfach eine Geschichte aus der Werbung, aus Schmalzfilmen, aus weiß der Teufel woher, aus, die aus Propagandagründen und Marketinggründen uns verkauft wird. Die aber sich deutlich von dem unterscheidet, was damals zur Zeit des Buddha für ein Selbstbild bestanden hat. Ja, also diese Individualität war einfach nicht in dem Maße ausgeprägt. Das ist dann, wirkt sich dann wiederum, das Wissen von diesen unterschiedlichen Ansichten wirkt sich dann eben auch dahingehend aus, dass die buddhistischen Praktiken der Loslösung, der Abgeschiedenheit nicht in eine falsche Richtung abgleiten. Also nur noch, ich kümmere mich um mich selber und der gesellschaftliche Zusammenhang, die anderen, das ist von keiner Bedeutung. Und ich beschäftige mich mit meiner eigenen Nabelschau und werde dann praktisch zum Ego-Buddhisten. Was interessanterweise so ist, oder häufig feststellbar ist, kann da auch an die eine oder andere klösterliche Gemeinschaft erinnern, wo man einfach nicht in der Lage ist, etwas über sich selbst zu stellen, weil man so auf Individualität getrimmt ist, dieses Narrativ des besonderen Individuums, der Individualität so eingekauft hat, dass man wirklich nicht in der Lage hat, es über den eigenen Tellerrand zu sehen und zu sehen, okay, da ist etwas, das ist größer als ich, da kann ich zurückstecken, das ist wichtiger als ich, da kann ich zurückstecken. So können die Dinge, wenn sie kulturspezifisch von unterschiedlichen Geschichten unterfüttert sind, in zwei völlig verschiedene Richtungen laufen. Jetzt kommt was Schwieriges. Es gibt spontan geborene Wesen. Der Atisatta Opapattika. Opapattiko oder Opapattika bedeutet wörtlich ohne ersichtliche Ursache zufällig spontan entstanden oder aufgestiegen. Die Meinungen gehen auseinander. Es gibt eine Stelle, die das, die man vielleicht als Erklärung hernehmen könnte. In M12 heißt es, was ist spontane Entstehung? Da gibt es Himmelswesen und Höllenbewohner und bestimmte menschliche Wesen, vermutlich Nichtwiederkehrer, und einige Wesen in den niedrigeren Welten. Dies wird spontane Entstehung genannt. Tja, bisschen schwierig. Im Zusammenhang mit dem, was wir vorher gesprochen haben, gehen wir mal von verschiedenen Daseinsbereichen aus. in denen Wesen wieder erscheinen, eine geistige Geburt hinlegen, sozusagen. Also im M12 ist der Zusammenhang mit Geburt aus dem Ei und Geburt aus der Gebärmutter und aus Schleim und so und wo nicht alles Zeug rauskommt. Und eben auch diese spontane Geburt. Ich würde es als geistige Geburt interpretieren. Der Nichtwiederkehrer zum Beispiel erscheint in einem Daseinsbereich, nachdem er den Körper hier ablegt, und erlischt von da aus.
Das dürfte auf alle Wesen außerhalb der menschlichen und tierischen Ebene zutreffen. Also man liest ja selten was von schwangeren Peters oder so.
Ja, man weiß es nicht. Es nee, also schon Zeit, aber man liest selten drüber, das stimmt.
Also im Regelfall, oder auch wenn man mit äußerster Vorsicht so diese Nahtoderlebnisse, dann ist es ja immer ein bereits nicht körperliches Erleben und es ist anders und es ist ja nicht irgendwie, ich war dann Säugling, sondern man ist komplett. Also wenn ein Erscheinen im Peta- oder Willen- oder Deva-Bereich, dann gibt es ja da kein Wachsen oder Heranwachsen oder aus dem Ei schlüpfen, sondern ist halt da. Ich denke, es ist ja, wenn es grobstofflich, muss halt was langsam werden. Ja. Also das ist dann eher, wo ich Schwierigkeiten habe, wenn es heißt menschlichen Bereich. Ja. Sag, also dass dann plötzlich sich ein Mensch manifestieren soll, das wäre dann eher... Wo ich sage, oh, wie ist das jetzt gemeint? Ja. Wenn ich das jetzt bei, ich glaube, es taucht ja auch mal auf so. Ja. Weil bei dem Geistwesen wäre es ja logisch, wenn es kein Rupa in irgendeinem wachsenden Art und Weise gibt, brauchst du es natürlich nicht. Ja. Ob es tatsächlich Menschen gibt, die einfach so erscheinen, manchmal habe ich den Eindruck, das kann durchaus sein. Also ich möchte die ausschließen.
Ja, es gibt ja auch die Nagas, die sich als Menschen manifestieren können, also, oder?
Zum Beispiel, ja, dass sich irgendwelche anderen Wesen im menschlichen Bereich manifestieren. Ja, also die müssen ja nicht unbedingt Menschen sein, die spontan erscheinen. Oder man kann es natürlich auch einfach sehen, dass diese geistigen Geburten in uns ablaufen. Und wir halt mal als Dämon, als Tier, als Gott und so weiter uns manifestieren, geistig.
Ich glaube, da verwirrt halt dieser Begriff spontan auch, weil eben klar, wie wir uns geistig manifestieren, das hat ja schon eine Vorgeschichte auch letztendlich. Ne? Also,
ja, das ist es. Also, das ist ein bisschen ein schwieriger Begriff. Da habe ich auch eben, wie gesagt, nichts Definitives gefunden. Und warum es das jetzt zum Beispiel noch braucht, wenn ich eh schon an Himmel und Hölle, also wenn Himmel und Hölle sowieso schon Teil meines Narrativs sind, warum es jetzt das braucht, ist mir jetzt nicht so ganz ersichtlich. Also da gibt es noch was zu beißen. Aber ja, eben, also das Einzige, was ich da dazu gefunden habe noch, war halt auch die Tatsache, dass wir wieder in einem anderen Kontext uns befinden und dass die für die alten Inder das völlig normal war, diese Opapatika-Wesen, diese spontan erscheinenden Wesen, die es gibt. Von einem Thai-Mönch habe ich was gefunden. Da spricht er über die 37 verschiedenen Geister, die man in Thailand kennt, die also wirklich auch Teil des kulturellen Narrativs sind. Also die werden auch nur von ganz wenigen angezweifelt. Die gibt es einfach. Und da sagt er: Wir Thais haben ein Sprichwort, Pi Hur Ra, was bedeutet, die Geister lachen. Pi sind die Geister der Bäume, Flüsse, Berge, Erde, Himmel und allem anderen, was in der Natur wichtig ist. Über Pi zu sprechen ist für Thais völlig normal. Die Geister, die Pi, lachen über die Torheit der Menschen, die so viel falsch machen, so viel Schaden anrichten, sodass unser Leben voller Probleme und die Welt voller Krisen ist. Wenn wir ein wenig darüber beschämt und verlegen wären, von den Geistern verspottet zu werden, würden wir vielleicht nicht so viele törichte und schädliche Dinge tun. Wir würden vielleicht nicht so falsch handeln und es gäbe mehr Frieden in der Welt, wenn wir uns nur ein wenig vor uns selbst dafür schämen würden, dass die Geister uns verspotten. Also dieser Teil des Narrativs, dass es eben mag sein, dass es auch damit was zu tun hat, einfach auch die Welt als beseelt sozusagen zu sehen. Dass man nicht nur, wie wir vorher gesagt haben, wir sind Teil in einem Sozialzusammenhang, sondern wir sind auch Teil der Natur letztendlich. Haben einen Austausch mit den verschiedenen Kräften und Energien in der Natur. Statt eben dem christlichen Narrativ, macht euch die Erde untertan. Ja, oder dem kapitalistischen Narrativ, alles was Geld bringt, ist gut. Und glaub schon, dass wenn man das so sieht, dann weniger Konflikt entsteht. Wenn man das einfach mit einbezieht, dass man nicht nur mit Menschenwesen zu tun hat, sondern auch noch mit anderen Kräften und Energien, mit denen man im Einklang und Harmonie leben sollte. Und dann haben wir noch eins. Es gibt gute und tugendhafte Mönche und Brahmanen auf der Welt, die diese Welt und die andere Welt durch Verwirklichung mit höherer Geisteskraft erfahren haben und erläutern. Warum ist jetzt das ein wichtiger Teil des Narrativs?
Weil wenn man das nicht annehmen würde, dann könnten wir auch nicht dem Buddha vertrauen, seine Aussagen vertrauen. Denn er hat diese Fähigkeit gehabt und hat die Welt gesehen und konnte sie auch erklären. Und wenn wir das in Frage stellen, kann man auch die ganze Lehre in Frage stellen. Oder sagen, er hat sich geirrt oder er hat sich etwas vorgestellt oder der ging in Trance und was er da in Trance gesehen hat, entspricht nicht der Wahrheit. So würde ich es mir erklären.
Ja, und auch die Machbarkeit für uns halt. Ja. Das ist Menschen möglich, ja. Nicht so, der hat es halt mal Glück gehabt, ja. Aber für den Rest der Welt ist es nicht machbar, sondern halt, es geht ja um Mönche, Brahmanen, also kurz gesagt, einer von uns. Mhm. Mhm. Wie sieht hier Brahman, wie sieht hier beim Buddha ja nicht auf irgendwie in eine höhere Kaste geboren, sondern halt um die Lebensweise und Denkweise.
Ja, genau.
Dass es halt anwendbar, nachvollziehbar, erlebbar ist. Ansonsten wäre es ja witzlos. Hm. Du bist ja wieder bei einer Glaubensdoktrin. Wird schon so stimmen. Was ja auch dann möglich macht, also gerade jetzt in unserer Zeit, in der kein Buddha anwesend ist, aber immer noch sowas, was den Namen Sangha verdient, dass du ja noch lebende Vorbilder hast, tust du ja auch wesentlich leichter, als jetzt irgendwie immer nur ein Bild zu verehren oder so. Sondern da gibt es dann jemanden, von dem man halt das Gefühl hat, Mensch, also, so wie der oder die.
Kann man dann eben auch Anleitung erhalten. Wenn es so jemanden gibt, in dem man Vertrauen hat, ist ja doch immer was anderes, ob man jetzt irgendeinen trockenen Text liest oder ob man direkt mit seinen Fragen zu jemandem gehen kann. Aber auch hier wieder denkt ein Weiser so, egal ob das Wort jener guten Mönche und Brahmanen wahr ist oder nicht, einmal angenommen, es gibt keine andere Welt, dieser gute Mensch wird trotzdem hier und jetzt von den Weisen als eine unmoralische Person getadelt, als einer mit falscher Ansicht, der die Lehrmeinungen des Nihilismus vertritt. Wenn es aber andererseits eine andere Welt gibt, dann hat dieser gute Mensch einen doppelt schlechten Wurf gemacht, weil er von den Weisen hier und jetzt getadelt wird und weil er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in Umständen, die von Entbehrungen geprägt sind, wieder erscheinen wird, an einem unglücklichen Bestimmungsort, in Verderbnis, ja sogar in der Hölle. Also, auch wenn wir noch nicht hundertprozentig unterscheiden können, ob das jetzt ein echter Weiser ist oder nicht, so können wir doch eben noch auf die Überlieferung von anderen Weisen zurückgreifen, die in vielen Bereichen ja deckungsgleich sind, seien sie jetzt buddhistisch oder anderwertig heißt es in den Schriften. Andersfertig, jetzt habe ich es. Andersfertig. Also das ist relativ wichtig. Damit wäre jetzt das grundlegende Narrativ eigentlich komplett. Das ist das, was die Grundlage war, und oder wie wir wissen, hat die Leute eigentlich auch immer daraufhin abgeklopft. Und wenn sie noch nicht so ganz gefestigt darin waren, dann hat er mit ihnen über das Geben gesprochen, über gute und schlechte Taten, und hat das dann als Vorbereitung genommen, bevor er ihnen überhaupt irgendetwas von den vier edlen Wahrheiten erzählt hat. Also ganz anders wie heutzutage. Um das mal kurz zusammenzufassen, das Dhamma-Narrativ richtet den Geist auf das Gute, Heilsame aus und bereitet die Grundlage, das Fundament, den Nährboden für die eigentliche Buddha-Lehre. Da uns nicht das Glück beschieden ist, im direkten Gespräch mit der Hilfe des Erhabenen unseren Geist bereit, geschmeidig, hindernisfrei, heiter und gelassen zu gestalten, bleibt uns nichts anderes übrig, als selbst dafür zu sorgen, dass unser Geist sich immer öfter in diesem Zustand befindet. Dann können wir zu Söhnen und Töchtern aus gutem Hause werden, zu verständigen Menschen, zu Aufrechten, zu Menschen, die einen Sinn für Höheres und Edleres haben, die über den Tod hinaus denken und bei denen die Buddha-Lehre auf einen fruchtbaren Boden wachsen und Frucht tragen kann. Dankeschön.
Auch Dank.
Ich wollte nur die Frage stellen, ja, wir haben ein anderes Narrativ als die meisten. Was hat uns veranlasst, eigentlich dieses Narrativ zu übernehmen? Und das ist, ja,
im Zweifel immer Dukkha, weil man mit dem anderen Narrativ zu viel Leid erzeugt hat, für uns selbst, für andere, und damit nicht zufrieden waren. Ja.
Würdest du Dhamma auch als Narrativ bezeichnen?
Absolut.
Weil?
Weil es mit der Wahrheit nichts zu tun hat.
Das Dhamma.
Ja,
Okay. Erklärung? Warum hat es mit Wahrheit nichts zu tun?
Die Wahrheit, die mit Worten ausgedrückt werden kann, ist keine Wahrheit.
Okay. Die Lehre weist ja nur auf die Wahrheit hin.
Ja, genau.
Also okay. Wie so ein Ort, so ein Hinweis. Ja. Ampermoching 5 Kilometer, dann bin ich ja nicht da. Selbst das Ortsschild ist nicht Ampermoching.
So ist es.
Also,
Aber heißt es nicht, Dhamma ist so, wie die Dinge sind? Oder beschreibt nicht, beschreibt die Dinge so, wie sie sind?
Mhm. Nein, es geht ja darum, die Dinge zu sehen, wie sie geworden sind.
Okay.
Sagt der Tanissaro. Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind, wird es meistens übersetzt, aber korrekterweise, sagt der Tanissaro, Dinge, wie sie geworden sind. Also zu sehen. Mhm. Ja, dazu hilft das Narrativ, dass du irgendwann in der Lage bist, die Dinge zu sehen. Mhm. Nicht nur sie dir vorzustellen, darüber nachzudenken, Theorien dazu zu entwickeln, sondern sie wirklich zu sehen. Eine direkte Erfahrung.
Sehen, okay. Die Ansicht.
Genau.
Du musst ja was sehen. Eine rechte Ansicht heißt, es geht ja dann eigentlich ja über Ansicht hinaus in Einsicht. Also Ansicht heißt ja nur, ich sehe es von außen und es sieht halt für mich so aus.
Ja, genau.
Und mit der falschen Ansicht begnügst du dich halt mit irgendeiner, auch im Dhamma, ja. Es gäbe es ja nicht zig verschiedene buddhistische Schulen und Lehren und sonst irgendwas, sondern jeder sieht es halt irgendwie und das gefällt mir und das passt. Aber wenn ich bei der rechten Ansicht bin, dann kann ich auch durchsehen, einsehen und wenn ich dann reingesehen habe, dann brauche ich keine, also dann übrigens ja jede andere Ansicht.
Dann brauchst du kein Ditti mehr. Ja. Oder hat kein Ditti.
Aber um hinzukommen, brauchst du halt eine Wegbeschreibung. Also irgendjemand muss sagen, jetzt, ich muss ja im Prinzip erstmal erkennen, dass es verschiedene Ansichten gibt und dann eine Einladung annehmen können, meinen Standpunkt zu verlassen und zu sagen, na gut, dann schauen wir das halt mal um. Aber das heißt dann noch lange, dass ich überhaupt in der Lage bin, es dann auch einzusehen.
Genau.
Das ist halt wieder diese warum machen wir es und warum gibt es von denen, die es machen, nur wenige, die dann das, ja, dann müssen wir halt wieder Karma bemühen und das ist halt dann schwierig. Ich glaube, man kann sich einfach nur glücklich schätzen, dass man halt zumindest Lust hat, die Landkarte zu lesen und mal einen Ausflug machen will.
Genau. Und es gibt natürlich auch zwei Arten von Ditti. Eine, die triebverbunden ist und die andere, die von Anhaften befreit, von Aneignungen befreit ist. Das gibt es im M117, was wir im nächsten Studienwochenende besprechen, gibt es eben auch noch eine überweltliche Ansicht desjenigen, der den Pfad betreten hat und ausübt.
Aber noch nicht fertig ist praktisch.
Noch nicht fertig ist, ja. Also es gibt eben auch verschiedene Abstufungen der Ansicht und egal welche es ist, sie muss erarbeitet werden, das ist recht die Anstrengung und man soll darin verweilen, heißt es. Das ist nämlich auch so ein Problem mit der Ansicht, das ist schon ganz gut und man kann sie sich auch so in gewisser Weise erarbeiten, aber dann darin zu verweilen, da richtig verankert zu sein drin, das ist nochmal ein ganzes Stück Arbeit, das man erst erledigen muss. Weil diese anderen Ansichten halt immer wieder reinkommen, das sind ja auch nur Gewohnheiten. Ansichten, die gewohnheitsmäßig aufgebaut wurden, die einfach übernommen wurden, weil man ja auch nicht hinterfragt, was ist eine Ansicht, wo kommt es her? Wo habe ich das jetzt wieder her? Wo habe ich das übernommen? Wir haben mir das da reingedrückt und wieso glaube ich das überhaupt, was ich da glaube? Und wieso handle ich so und was für eine Ansicht steckt da dahinter, dass ich so handle? Diese ganzen Fragen werden nicht gestellt vom normalen Weltling. Mhm. Der versteht es nicht, der erkennt es nicht. Und eben die rechte Anstrengung für den Nachfolger des Buddha ist, sich ganz intensiv mit Ansicht auseinanderzusetzen. Und zumindest mal dieses Grundfundament der Ansicht in sich zu legen und darauf zu verweilen. Was schon schwer genug ist. Also wir sind ja immer gern, immer gleich mit dem Höchsten beschäftigt, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind und so. Aber sind wir nicht einmal in der Lage, diese relativ einfache Geschichte der rechten Ansicht in uns wirklich stabil zu halten.
Das merkst du immer sofort, wenn du irgendwo bist, wo der Ablauf jetzt nicht bekannt und gesichert ist. Also du gehst halt irgendwo einkaufen oder irgendwo hin, wo halt dann nicht deinesgleichen da ist, die sind schön, so artig und dann reagierst du so, wie du es halt gelernt hast.
Ganz genau.
Und das ist schon mal ganz toll, wenn da währenddessen auffällt, dass du sagst, das ist aber eigentlich jetzt nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Und dann mitkriegst, wie das Ego dann irgendwie sagt, irgendwie doch wurscht. Also so dann so wirklich die rechte Ansicht so eher als Wischpapier benutzt wird. So. Wobei, das finde ich ja dann schon toll, dass man zumindest mitkriegt. Das heißt, ja. Eigentlich soll, ja, heute die Pappen, jetzt muss ich mehr aufregen.
Genau.
Das ist dann wirklich so völlig konträr zu dem, was man eigentlich, wovon man eigentlich überzeugt ist. Überzeugung ist halt sicher auch erarbeitet, aber wie stabil ist die dann? Ne? Das ist im Prinzip so ein Pudding, den man zu früh stürzt.
Ja.
Geht's ja wieder was das machen. Brauche ich nur so ein Dammer-Sahne-Steif oder so. Oder so ein Samaditi-Festiger oder so.
Gut, dann wünsche ich euch einen angenehmen Abend und eine gute Heimreise.